Lass uns miteinander beten. Unser Herr und herrlicher Gott und Vater im Himmel, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Weg. Und dein Wort ist kostbarer als Gold, als viel Gold und süßer als Honig. Und wir freuen uns darüber, wie jemand, der große Beute gemacht hat. Und so, Herr, lehre uns auch jetzt in dieser Stunde nicht auf unseren eigenen Wegen, sondern auf deinem Weg zu gehen, deinem Wort zu befolgen und so glückselig zu sein. Herr, lehre uns jetzt in dieser Stunde durch dein Wort. Dies erbitten wir, Herr Jesus, in deinem kostbaren Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Es ist schon etwas länger her, dass wir Lehrstunden gehalten haben durch unser Glaubensbekenntnis aus dem Jahre 1689. Ich möchte jetzt aber gerne da weiter fortfahren. Und das letzte Mal, vielleicht erinnerst du dich, sprach ich über die Inspiration der Heiligen Schrift. Vielleicht erinnerst du dich, habe ich gesagt, wäre ein besserer Begriff die Expiration der Heiligen Schrift, weil es heißt in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott ausgehaucht, wörtlich. Wörtlich steht da Theopneustos, von Gott gehaucht, Gott gehaucht. Alle Schrift ist von Gott ausgehaucht, es stammt alles aus seinem Mund und damit ist alle Schrift vollkommen irrtumslos und unfehlbar. Und nun heute möchte ich sprechen über die Endgültigkeit der Heiligen Schrift. Mit anderen Worten, die Schrift, die Gott uns überliefert hat, ist ein für alle Mal gegeben. Er hat dem kein Wort mehr hinzuzufügen. Diese Lehre, die nennt man auch Cessationismus, vom lateinischen cessare, also nachlassen, verschwinden oder aufhören. Also die Lehre, dass Gott, nachdem er die vollständige Offenbarung in der Heiligen Schrift gegeben hat, aufgehört hat damit, weitere Offenbarungen zu schenken. Unter diesen Cessationismus fällt auch die Sprachenrede und Zeichen und Wundergaben, aber darüber möchte ich heute nicht sprechen, sondern ich möchte konkret die Frage behandeln, spricht Gott heute noch? Also wir haben ja den Psalm 19 vor kurzem studiert und Römer Kapitel 1 und da haben wir gelernt, ja, Gott spricht. Er spricht durch seine ganze Schöpfung, durch alles, was er gemacht hat, aber wir haben gehört im Psalm 19, er spricht hier ohne Worte, ohne Rede. In der Schöpfung kann man Gottes Offenbarung, seine Göttlichkeit, seine Macht und seine Ewigkeit erkennen, aber ohne Worte. Und im Psalm 19 haben wir aber noch weiter gelesen, dass Gott aber noch seine spezifische Offenbarung gegeben hat, sein aufgeschriebenes Wort. Und auch durch dieses Wort redet Gott heute. Dieses Wort ist lebendig und wirksam und kräftig. Dieses Wort ist Gottes Wort und so spricht der Herr zu uns. Die Frage ist aber, gibt Gott heute über die Heilige Schrift hinaus noch weitere Worte? Redet Gott außerhalb der Bibel? Gibt es noch weitere Offenbarungen oder ist das Wort ein für alle Mal abgeschlossen? Unser Bekenntnis sagt in Kapitel 1, erster Abschnitt, die Heilige Schrift ist die einzig ausreichende, sichere und unfehlbare Richtlinie für zum Heil notwendige Erkenntnis für den rettenden Glauben und den Glaubensgehorsam. Obschon das Licht der Natur und die Werke der Schöpfung und Vorsehung in so hohem Maße oder gerade die Güte, Weisheit und Macht Gottes offenbaren, dass sie die Menschen ohne Entschuldigung lassen, doch sind sie nicht ausreichend, um jene Erkenntnis Gottes und seinen Willen zu geben, die zum Heil notwendig sind. Also wir lernen viel in der Schöpfung, aber wir hören nicht das Evangelium in der Schöpfung. Deshalb gefiel es dem Herrn, sich zu verschiedenen Zeiten und auf unterschiedliche Art und Weise zu offenbaren. Dies als seinen Willen für seine Gemeinde bekannt zu machen und ihn abschließend vollständig schriftlich abfassen zu lassen, damit die Wahrheit besser bewahrt und verbreitet wird und die Gemeinde gegen die fleischliche Verdorbenheit und die Bosheiten Satans und der Welt besser gegründet und gestärkt ist. Daher ist die Heilige Schrift völlig unentbehrlich, nachdem es jene früheren Arten, auf die Gott seinen Willen seinem Volk zu erkennen gegeben hat, nun nicht mehr gibt. Also was sagt unser Bekenntnis? Die Arten und Weisen, wie Gott in der Vergangenheit gesprochen hat zu seinem Volk. Und er hat es auf viele verschiedene Arten und Weisen gemacht. Ob durch Träume und Visionen und Erscheinungen oder direktes Hören oder Prophetien. Dass den Zeitpunkt, wo Gott vollständig seine Heilige Schrift hat aufschreiben lassen, er mit den früheren Arten und Weisen, wie er sich offenbart hat, aufgehört hat. Unser Bekenntnis sagt also, dass Gott nicht mehr außerhalb der Heiligen Schrift zu uns spricht. Nicht, weil Gott es nicht könnte, sondern weil Gott es nicht mehr möchte. Weil Gott sich dazu entschieden hat, dass er jetzt, nachdem die Heilige Schrift vollständig aufgeschrieben ist, er nichts mehr hinzufügen möchte, sondern wir alles wissen, was wir wissen müssen, bis unser Herr Jesus Christus erscheint. Und ihr Lieben, diese Frage, ob Gott noch außerhalb der Heiligen Schrift zu uns spricht, ist sehr wichtig für sich selbst zu klären und für jede Gemeinde. Denn seit jeher haben Menschen anderes behauptet. Ich will euch ein paar Beispiele geben. Ganz früh in der Kirche im Jahre 160 nach Christus, als die Apostel und die Propheten verstorben waren und die Heilige Schrift vollkommen schon aufgeschrieben war, da entstand die sogenannte Bewegung des Montanismus, eine prophetische Bewegung in Kleinasien, wo es sehr viele Gemeinden gab. Und der Gründer Montanus, der sagte, er hat Offenbarungen empfangen vom Heiligen Geist, das Weltende steht bevor und er beanspruchte jetzt das Sprachrohr Gottes zu sein. Das Sprachrohr, das jetzt verkündigt, das Ende steht bevor. Und unter seinen Anhängern gab es zwei Frauen, Priska und Maximilia, und die sagten, sie sind Prophetinnen. Und diese Bewegung, die zeichnete sich aus durch Offenbarungen, durch Visionen und so weiter, aber auch durch sehr strenge Askese und viel Fasten und Auflösung der Ehe und generell, weil ist ja jetzt alles vorbei, ja? Und das beeindruckte die Leute. Und viele Gemeinden ließen sich mitreißen. Diese Bewegung, sie war so stark, dass manche sagen, es hat fast das Christentum wirklich übernommen. Nach dem Tod von Montanus führten dann diese beiden Prophetinnen diese Bewegung an. Und allein hier schon, wenn man die Heilige Schrift kennen würde, dann wüsste man, dass hier alles von vorne bis hinten falsch läuft. Alles. Aber dann, als diese zwei Prophetinnen auch noch starben, merkte man, die Welt geht also doch nicht unter. Und die Bewegung verlief sich im Sande. Später wurde dann diese Bewegung, die so viele Gemeinden angenommen haben, die viele Gemeinden beeinflusst hatte, wurde dann als heretisch und als Irrlehrer bewertet. Aber zunächst liefen ihn alle hinterher, denn sie sagten, hier spricht Gott. Oder lass uns ein paar Jahrhunderte weitergehen. Im 7. Jahrhundert nach Christus in Arabien trat ein Mann auf mit dem Namen Mohammed. Er sagte, der Engel Gabriel erschien ihm und er sollte nun der letzte Prophet werden, der alle Offenbarungen Gottes abschließt. Ja, auch vorher die Tora und Injil, also die Evangelien, so wie sie es nennen, Injil, das hat alles Gott gesprochen, aber jetzt kommt die letzte Offenbarung. Und die vorherigen Offenbarungen, die wurden auch inzwischen verfälscht. Und darum ist es jetzt nötig, dass Gott ein für alle Mal die letzte und vollkommene Offenbarung gibt, den Koran. Der Koran, der sagt, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist und dass er nicht am Kreuz gestorben ist. Jeder, der die Bibel kennt, wüsste, das ist nicht Gottes Reden. Aber wie viele Menschen laufen dem hinterher? Oder lasst uns denken an die katholische Kirche. Hier lehrt die katholische Kirche zwar, dass das Wort Gottes gilt, aber nicht allein. Das heißt, die Lehrregel der katholischen Kirche ist nicht nur Scriptura, sondern auch Traditio, gleichberechtigt. Also die katholische Kirche lehnt sola Scriptura, diese reformatorische Lehrregel ab, dass allein die Bibel gilt, sondern die Bibel und die Tradition. Die Autorität über die Bibel hat sogar die Kirche. Und darum ist das, was der Papst sagt, auch bindend und irrtumslos. Und daneben, neben der Tradition, also was auch hinzugefügt wird zur Heiligen Schrift, gibt es auch Katholizismus immer wieder Charismatik, also Mystiker, die aufstehen, die sagen, sie haben Visionen gehabt und Erscheinungen und Eingebungen. Und die katholische Kirche bewertet das dann und sagt, ob es eine wahre Offenbarung ist oder nicht. Oder lasst uns in die Neuzeit springen, in das Jahr 1830. Lasst mich das von zwei Bewegungen erzählen. Fangen wir an mit der neuapostolischen Bewegung, die in England entstand, wo man sagte, ein neues Pfingsten kam und die Leute redeten wieder in Zungen und sie hatten wieder Prophezeiungen und sie haben wieder Apostel eingesetzt, die Wiederherstellung der alten Kirche, um die Menschen auf das Kommen Jesu Christi vorzubereiten. Und dann gab es einen Streit mit dem deutschen Zweig, könnte man sagen. Dann gab es ein heilloses Durcheinander. Wer hat denn nun die Offenbarung? Wer sind denn nun die wahren Apostel? Und tatsächlich ist es in dieser Bewegung so, und wir haben ja auch einige, die da rausgerettet wurden aus dieser Sekte, dass faktisch das Wort des Apostels höher steht als die Heilige Schrift. Denn der aktuellen Apostel, denn sie haben immer aktuelle Apostel, ja, und du kannst nicht den Heiligen Geist empfangen, es sei denn, so ein Apostel legt dir die Hand auf. Und tatsächlich ist die Bibel dann das alte Wort, aber das ist das frische Wort, das der Apostel nun heutzutage spricht. Und zur selben Zeit in Amerika entstand die Bewegung der Mormonen. Ein Mann mit dem Namen Joseph Smith in den USA sagte, es gibt keine wahre Gemeinde mehr, die wahre Kirche ist zugrunde gegangen. Gott, was soll ich nun tun? Und so suchte er Gott im Gebet. Und da erschien ihm dann, so sagte er, Gott der Vater und der Sohn. Und ein Engel Maroni kam und führte ihn an einen Ort, wo etwas vergraben war. Und dort buddelte er das Buch Mormon aus. Ja, was faktisch für die Mormonen tatsächlich höher steht als die Bibel. Ja, wenn du mit ihnen redest, dann sagen sie, die Bibel hat Fehler, aber das Buch Mormon ist vollkommen. Und in dem Buch Mormon heißt es tatsächlich, da wird eine Warnung ausgesprochen vor den Feinden Christi. Was tun denn diese Feinde Christi? Da heißt es da, wehe dem, der sagt, wir haben empfangen und brauchen nicht noch mehr. Wehe dem oder diejenigen, die sagen, wir haben das Wort Gottes empfangen und wir brauchen vom Wort Gottes nicht noch mehr, denn wir haben genug. Ja, das ist genau das. Wir sagen, die Bibel ist genug und sie sagen, wehe euch, wenn ihr nicht sagt, dass ihr nicht noch mehr haben wollt. Und wenn du die Heilige Schrift kennst und die Mormonen da überführst von ihrer Irrlehre, dass sie sagen, es gibt unzählig viele Götter und jeder Mormone wird selbst ein Gott mit seinen eigenen Planeten, mit seinen eigenen Wesen, die er schafft und so weiter. Und du es ihnen sagst, dass das alles allem widerspricht, was in der Heiligen Schrift steht, sagen sie, mit 8 Jahren war ich auf den Knien und habe das Zeugnis vom Heiligen Geist persönlich empfangen, dass das alles wahr ist. Eine Sonderoffenbarung. Es reicht nicht, wenn du ihnen die Heilige Schrift zeigst. 30 Jahre später, nach den Mormonen, die 7-Tag-Adventisten, die entstanden sind, die sagen, ja, die Bibel ist die höchste Autorität. Aber haben sie nicht Ellen G. White, die Mitbegründerin dieser Bewegung, die sich die Botin Gottes genannt wird? Hat sie nicht zahlreiche Visionen aufgeschrieben und wird das nicht gelesen als Gottes Wort? Oder dann 1901, die Pfingstbewegung, die entstand in Amerika, als plötzlich wieder Sprachenrede da war und Heilungen und Zeichen und Wunder und Prophetien. Wo man sagt, jetzt ist die alte Kirche wieder, die Urkirche wieder gegründet. Ja, oder heute noch unter den Evangelikalen. Es gibt ein Bestsellerbuch von Sarah Young, Liebesbriefe von Jesus. Gerd Medienverlag, glaube ich, zu beziehen. Sie sagt, ich wusste, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, aber ich sehnte mich nach mehr. Immer mehr wollte ich hören, was Gott mir an einem bestimmten Tag persönlich zu sagen hat. Ich beschloss, mit dem Stift in der Hand auf Gott zu hören und aufzuschreiben, was er meiner Meinung nach sagte. Also schreibt sie vom Jesus inspirierte Liebesbriefe. Und wenn ihr euch das anschaut auf Amazon, 5-Sterne-Bewertung und Leute schreiben darunter dieses Buch. Jeden Tag lese ich darin und schon morgens, wenn ich aufwache, lese ich darin und ich nehme es überall mit hin und es bewegt mich so und ermutigt mich so. Bill Hybels, der Gründer von Willow Creek, er hat ein Buch geschrieben, Gottes leise Stimme hören, die lebensverändernde Kraft der leisen Stimme Gottes, wo man lernt, sogenanntes hörendes Gebet, wo man lernt, Gott zu hören. Oder die bekannte Predigerin Joyce Meyer, sie hat ein Buch geschrieben, How to Hear from God, also wie höre ich von Gott. Und sie beschreibt darin, dass sie selber Gottes Stimme mehrfach auch tatsächlich gehört hat mit ihren Ohren. Und jedes Mal, wenn sie das erlebt hat, ist sie auf eine höhere Stufe in ihrer Beziehung zu Gott gewachsen. Und so sagt sie, dass jeder Christ heute noch diese persönliche Offenbarung Gottes braucht. Ich zitiere sie einmal. Hättest du das gedacht, dass ich jemals Joyce Meyer zitiere? Sie sagt, zum Beispiel sagt uns das geschriebene Wort Gottes, das Logos-Wort, nicht, wann wir ein neues Auto kaufen sollen oder welche Art von Auto wir kaufen sollen. Dazu brauchen wir vielleicht ein gesprochenes oder offenbartes Wort, ein Rhema-Wort von Gott. Das ist die verbreitete Lehre unter den Charismatikern. Die unterscheiden zwischen Logos-Wort, also das geschriebene Bibelwort. Das spricht aber nur allgemein. Und dann gibt es das Rhema-Wort, das Gott jetzt persönlich zu dir in deine Lebenssituation hineinspricht. Und du kannst dir denken, was dann im persönlichen Leben eine höhere Ordnung hat, oder? Übrigens ist es auch katholische Lehre. In dem Katechismus der katholischen Kirche wird unterschieden zwischen öffentlicher Offenbarung, also das, was zum Glaubensgut gehört, die Tradition und die Schrift. Aber es gibt auch Privatoffenbarung, wo dann die Kirche darüber entscheiden muss, ob das nun Offenbarung Gottes ist oder nicht. Ja, und bei den Charismatikern kann Offenbarung auch schon ziemlich persönlich sein. Ich erinnere mich an einen Vorfall, wo ich einmal eine Jugendgruppe besucht hatte und da stand dann eine ältere Dame auf, die dann sagte, sie ist eine Prophetin Gottes und sie zeigte auf eine andere bestimmte junge Frau und gab mir doch das Wort Gottes, dass ich diese doch heiraten solle. Ja, ich hatte kein Fünkchen von Interesse an dieser Dame, denn diese Dame hatte in meinen Augen kein Fünkchen von Gottesfurcht, sie war eine Gottlose. Also wie konnte ich es wagen, Gottes klare Anordnung, die mir dort gegeben wurde, in diesem Moment da einfach mich zu widersetzen? Nun, ich bin sehr dankbar, dass Gott mir die Gnade gegeben hat, zu erkennen in diesem Moment, dass das keine Weissagung, sondern eine Weibsagung war. Etwas, was diese Frau sich in diesem Moment selbst ausgedacht hat. Und es macht uns tatsächlich sehr wütend, wenn wir darüber nachdenken, wie viele Menschen rumlaufen und sich erdreisten, in den Namen Gottes ihren Unsinn zu verbreiten. Und was tun sie dadurch? Sie üben Druck auf Menschen aus. Sie setzen Menschen unter Druck. Es ist in Wirklichkeit geistlicher Missbrauch, dass sie kommen und dir sagen, was Gott sagt, ohne Bibelstelle. Der bekannte baptistische Prediger in der viktorianischen Zeit in England, Charles Haddon Spurgeon, der wurde von sowas sehr geplagt. Ich lese euch mal vor, was er sagte. Hüte dich davor, jemals dem Heiligen Geist die eitlen Vorstellungen deiner Fantasie zuzuschreiben. Ich habe gesehen, wie der Geist Gottes schändlich entehrt wurde von Personen, ich hoffe, sie waren bloß Wahnsinnige, die sagten, dass ihnen dies oder jenes offenbart worden sei. Es ist seit einigen Jahren keine einzige Woche vergangen, in der ich nicht mit Offenbarungen von Heuchlern und Wahnsinnigen belästigt worden wäre. Halbwahnsinnige kommen sehr gerne mit Botschaften des Herrn zu mir und es mag ihnen einigen Ärger ersparen, wenn ich ihnen nun ein für alle Mal sage, dass ich keine ihrer dummen Botschaften haben will. Wenn du spürst, dass es dir in der Zunge juckt, Unsinn zu reden, dann führe es auf den Teufel zurück und nicht auf den Heiligen Geist Gottes. Was auch immer durch den Geist einen von uns offenbart werden soll, ist bereits im Wort Gottes enthalten und er fügt der Bibel nichts hinzu und wird es auch nie tun. Mögen die Menschen die Offenbarungen von diesem oder jenem oder dem oder anderen haben, lieber zu Bette gehen und wieder aufwachen, wenn sie wieder bei Verstand sind. Ich wünschte nur, sie würden den Rat befolgen und den Heiligen Geist nicht mehr beleidigen, indem sie ihren Unsinn vor seiner Haustür ablegen. Zitat Ende. Spurgeon findet also heftige Worte für solche Menschen, die rumlaufen und meinen, sie hätten irgendwelche persönlichen Botschaften von Gott empfangen. Übrigens geht das auch anderen so. Unser Bruder Paul Washer, der ja auch bekannt ist auf der ganzen Welt, der erlebt das auch wie Spurgeon, dass sich ständig Leute irgendwie melden bei ihm. Er hat mir auch schon zahlreiche Geschichten erzählt. Einmal stand jemand vor seiner Tür und wollte ihn zum Apostel machen, weil Gott ihm das gesagt hat. Ja? Aber warum lehnt Spurgeon und Paul Washer und alle Brüder, die wir schätzen und wir als Gemeinde, warum lehnen wir es so entschieden ab, dass Gott redet außerhalb der Heiligen Schrift heute noch? Warum? Nicht, weil unser Bekenntnis das sagt und weil das die reformierte Lehrtradition ist, die seit jeher vertreten wird. Nicht deshalb. Und auch nicht deshalb, weil wir etwa in Verlegenheit wären, weil wir irgendwie zu ungeistlich sind und sowas nicht erleben, weil vielleicht der Heilige Geist bei uns fehlt. Ganz im Gegenteil, viele von euch sind herausgekommen aus den charismatischen Bewegungen, weil sie erkannt haben, dass das ungeistlich war. Und es liegt auch nicht daran, dass wir es bloß auf Beobachtung zurückführen und sagen, in der Kirchengeschichte gab es tatsächlich diesen abrupten Stopp von diesem Ding. Und es liegt auch nicht daran, dass wir einfach sagen, die Leute, die das praktizieren, sind eigentlich in der Regel immer Schwärmer, immer Irrlehrer. Es liegt nicht daran. Es liegt daran, dass wir glauben, dass die Heilige Schrift es klar und deutlich lehrt. Gott hat uns in seinem Wort klipp und klar gesagt, wie er Offenbarung gibt und was der Höhepunkt und der Abschluss seiner Offenbarung ist. Wir lesen in Hebräer Kapitel 1, ab Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat am Ende der Tage geredet zu uns im Sohn. Also Gott hat ehemals, in der Vergangenheit, auf vielerlei Arten und Weisen geredet. Aber am Ende spricht er zu uns durch seinen Sohn. Was heißt das? Am Ende der Tage ist die höchste und herrlichste, klarste Weise der Offenbarung Gottes gekommen. Du kannst die Offenbarung durch den Sohn nicht toppen. Eine größere und klarere Offenbarung gibt es nicht. Und es ist Unsinn, sich zurückzusehen zu den Offenbarungsarten, die es vorher gab. Denn all diese Arten sind im Vergleich zu Christus, dass wer ihn gesehen hat, den Vater gesehen hat, verschwommen. Und unklar und undeutlich. Ein Traum, eine Vision und was auch immer ist nichts im Vergleich zu der Klarheit der Offenbarung des Sohnes Gottes. Dieses Wort vom Sohn, das wurde weitergegeben von dazu berufenen Männern in Hebräer Kapitel 2 ab Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, durch den Herrn Jesus, wurde sie uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also Gott hat geredet durch seinen Sohn und das, was er geredet hat durch seinen Sohn, hat er im Nachhinein verkündigen lassen und bestätigen lassen durch Zeichen und Wunder durch die Apostel. Ihnen offenbarte er sich noch durch Visionen und durch Erscheinungen, auch durch Stimmen und sogar durch Engel. Aber sie, die Apostel, hatten die Aufgabe, das Wort Jesu Christi vollständig für die Nachwelt festzuhalten. Jesus sagt seinen Aposteln in Johannes 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, jetzt hör mal, was er tun wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe, was ich euch gesagt habe. Das heißt, die Aposteln sollen alles empfangen durch den Heiligen Geist, was Jesus lehrt und was er ihnen gesagt hat, dass sie daran erinnert werden. Und so heißt es dann in Johannes Kapitel 16, ab Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Ihr erfahrt alles. Sogar das Kommende, ich sage es euch, durch den Heiligen Geist. Und er wird mich verherrlichen und von dem Meinen wird er es nehmen und es euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von meinem nimmt und es euch verkündigen wird. Das heißt, die Apostel haben die ganze Wahrheit empfangen von Jesus Christus. Alles haben sie empfangen. Und der Heilige Geist erinnert sie an alles, was Christus gesagt hat. Und sogar noch das Kommende wird ihnen verkündigt. Alles hat die Gemeinde durch die Apostel, was sie brauchen, bis Jesus Christus wiederkommt. Und darum betet Jesus auch in Johannes 17, Vers 20, und dieser Vers ist sehr wichtig, Johannes 17, Vers 20 in seinem hohenpriesterlichen Gebet, da sagt er, aber nicht für diese allein, also nicht nur für die Apostel bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Hier lernst du, dass es zwei Kategorien von Christen gibt. Die Apostel, für die Jesus hier betet, und für alle, die durch ihr Wort, durch das Wort der Apostel an Jesus glauben werden. Das heißt, jeder, der glaubt, wird glauben aufgrund der Grundlage der Worte der Apostel Jesu. Es gibt die Apostel und es gibt die, die aufgrund der Worte der Apostel glauben. Das heißt, die Gemeinde Jesu hat die ganze Wahrheit überliefert von den Aposteln und die Aposteln bilden die Grundlage für die Gemeinde Jesu. Und darum heißt es in Epheser Kapitel 2, Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Und Johannes hat dann in der Offenbarung diese Vision, in Offenbarung Kapitel 21, Vers 14, das neue Jerusalem. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Also sie bilden die Grundlage. Und diese Grundlage, die muss nicht immer wieder neu gelegt werden. Sie wurde ein für alle Mal gegeben. Wir haben alles, was wir wissen müssen von Jesus Christus. Auch das Zukünftige. Oder willst du sagen, Jesus hat gelogen, als er sagte, dass er sie in die ganze Wahrheit führt? Und dass er sie an alles erinnern wird? Und dass er sie alles lehren wird durch den Heiligen Geist? Und sogar das Kommende ihnen verkündigen wird? Glaubst du, da hat irgendetwas gefehlt? Nein, sein Wort ist wahr. Und darum gilt es auch nur eines für uns als Gemeinde zu tun, nämlich das, was wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Die Apostel und die Propheten sprachen das Wort Gottes, das, was der Geist ihnen offenbarte, und darauf ist die Gemeinde gegründet. Und darum heißt es in Judas, Vers 3, da ist die Rede von den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben. Ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Es ist ein für alle Mal geschehen. Das heißt auch nein, es werden keine Apostel mehr auftreten. Apostel im Sinne von Missionare, das ist nur das lateinische Wort für das griechische Wort Apostel, Missionare. Es gibt Apostel der Gemeinde, also Ausgesandte der Gemeinde auch in der Heiligen Schrift. Aber keine Apostel Jesu Christi mehr, die das autoritative Wort Gottes weitergeben. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Abvers 8, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschiene auch mir, denn ich bin der geringste der Apostel. Also als letztes ist der Herr Jesus Christus dem Apostel Paulus begegnet. Und zwar nicht einfach in einer Vision, sondern er hat den Auferstandenen gesehen. Und darum nennt Paulus sich eine unzeitige Geburt oder wie die Elberfelder es übersetzt, eine Missgeburt. Damit ist gemeint eine Geburt, die nicht mehr so erwartet wurde. Viel zu spät. Also wenn der Apostel Paulus sagt, dass er schon eine unzeitige Geburt ist, dass er als allerletztes ihm erschienen ist. Sag mal, was sind denn diese ganzen Apostel, die heutzutage auftreten? Was ist ein Apostel? Ein Apostel ist jemand, der von Jesus Christus, dem Auferstandenen, höchstpersönlich berufen wurde und in dieses Amt eingesetzt wurde. In der Apostelgeschichte lesen wir darum, dass Judas einen Nachfolger bekommen sollte. Und wir erfahren dort, was die Voraussetzungen dafür waren, ein Apostel zu werden. Die eine ist, du musstest ein Zeuge der Auferstehung Jesu Christi sein. Und darum sagt Paulus in 1. Korinther 9, Vers 1, bin ich nicht Apostel, habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Ja, er war ein Augenzeuge Jesu Christi und seiner Auferstehung. Und Jesus hat ihn höchst persönlich zum Apostel berufen. Galater Kapitel 1, Vers 1, Paulus Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also ein echter Apostel ist jemand, den der Herr Jesus Christus, der ihm als Auferstandener begegnet und ihn dann beruft und ihn mit Autorität ausstattet, in seinen Namen zu reden, seine Worte zu sprechen. Das heißt, ein Apostel ist jemand, wenn er redet, redet der Herr Jesus Christus. Und ein Apostel wurde bestätigt durch die Zeichen des Apostels. 2. Korinther 12, Vers 12. Die Zeichen der Apostel sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Und darum ermahnt die Bibel so klar, dass wir uns in Acht nehmen sollten vor solchen, die falsche Apostel sind. 2. Korinther 11, Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Oder eine Gemeinde wird gelobt in Offenbarung 2, Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und darum sind all jene glückselig unter euch, die nicht einfach reinfallen auf diese Scharlatane, sondern wie die Berührer sind, täglich in den heiligen Schriften forschen, ob es sich so verhält und erkennen, dass die Apostel Jesu Christi die Grundlage der Gemeinde sind. Dass nicht immer wieder neue Apostel auftreten, sondern dass sie ein für alle Mal berufen worden sind, die Grundlage der Gemeinde zu bilden, uns alles zu überliefern, was wir brauchen von dem Herrn Jesus Christus und dass wir darüber hinaus niemanden mehr nötig haben. Diese Apostel haben wir noch heute. Wenn Leute sagen, haben wir denn noch Apostel heute? Ja, wir haben sie in der Heiligen Schrift. Wir haben ihre Worte ein für alle Mal überliefert. Wir brauchen keine weiteren mehr. Was ist denn das letzte Wort, das die Apostel weitergegeben haben? Nun, ihr kennt ja die Offenbarung. In Genesis Kapitel 1, in 1. Mose, da lesen wir von der Schöpfung. Und dann am Ende der Bibel sehen wir, wie die durch die Sünde zerstörte Schöpfung wiederhergestellt wird, das Paradies. Und da heißt es am Anfang der Offenbarung, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinen Knecht Johannes kundgetan. Glückselig der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also was ist das für ein Buch? Es ist eine Weissagung, eine Prophetie, eine Offenbarung. Und was zeigt uns die Offenbarung? Jesus zeigt uns, was geschehen muss. Damit wir Bescheid wissen, was passieren muss, bevor der Herr Jesus Christus wiederkommt. All das wird geschehen. Vieles davon ist geschehen, manches davon wird noch geschehen. Die Offenbarung zeigt uns, was der Herr Jesus Christus der Gemeinde zu lehren hat. Und da heißt es doch da, am Ende, Kapitel 22, Abvers 18, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihnen die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten dieses Buches, dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesus. Nun würden zum Beispiel Mormonen sagen, ja, das stimmt in Bezug auf dieses eine Buch, die Offenbarung, da darf man nichts hinzufügen, denn das ist ja der Abschluss von diesem Buch. Aber was ist denn dieses Buch? Und das musst du verstehen. Die Offenbarung ist diese letzte Offenbarung durch den Apostel Johannes von dem Herrn Jesus Christus geschenkt, damit wir wissen, was geschehen soll, damit wir wissen, was der Herr Jesus Christus tun wird, bevor er kommt. Dem willst du etwas hinzufügen? Glaubst du, irgendeiner muss noch aufstehen und uns über irgendetwas belehren? Der Herr Jesus Christus hat uns alles gesagt. Darum heißt es auch in Sprüche 30, Vers 6, füge seinen Worten nichts hinzu, damit er dich nicht überführt und du als Lügner dastehst. Also, wir glauben nicht nur an die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, sondern auch an die Allgenügsamkeit, an die Endgültigkeit der Heiligen Schrift. Alles, was wir wissen müssen, wurde offenbart von Christus durch die Apostel und Propheten. Alles, was wir wissen müssen. Und nun, einige sagen, okay, gut, Heretiker, Irrlehrer wie die Muslims oder die Mormonen oder Schwärmer, die behaupten, inspirierte Schriften aufzuschreiben und das Wort Gottes zu ergänzen, gut, das ist falsch. Das räumen wir ein. Die Heilige Schrift ist abgeschlossen. Das verstehen wir. Aber gibt es nicht auch Prophetie, die nicht einen apostolischen Anspruch hat? Also eine Art von Prophetie, die nicht gleich Gottes Wort ist, also so wie die katholische Kirche unterscheidet zwischen öffentlicher Offenbarung und Privatoffenbarung? Spricht Gott nicht vielleicht durch Prophetie heute noch, was nicht gleich die Schrift ist? Und tatsächlich gibt es einige Männer, Theologen, die das behaupten. Die bekanntesten Vertreter sind John Piper und Wayne Grudem oder D.A. Carson oder in Deutschland die Arche-Gemeinde, also Wolfgang Wegert zum Beispiel. Sie stimmen mit uns überein, indem sie sagen, ja, Lehroffenbarungen gibt es nicht mehr, die haben aufgehört. Es gibt keine Prophetie mehr, wo Gott noch Lehre offenbaren würde. Er fügt nichts mehr zur Heiligen Schrift hinzu, keine neue Lehre mehr. Und in der Hinsicht sind sie Zessationisten, dass sie sagen, keine Apostel mehr, keine Ergänzungen mit der Heiligen Schrift. Aber sie sagen, Gott spricht noch in unser persönliches Leben hinein. Keine Lehroffenbarung, aber eine Privatoffenbarung. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Denn wie kann man jetzt belegen, dass es Prophetie wie im Alten Testament und wie die bei den Aposteln nicht mehr gibt, aber gleichzeitig es noch eine Form der Prophetie gibt für uns als Gemeinde, die nicht in dem Sinne Gottes Wort ist? Und Dr. Wayne Grudem hat tatsächlich etwas erfunden, was zuvor noch kein Theologe so formuliert hat. Wie definiert er die Gabe der Prophetie, die es noch geben soll in der Gemeinde? Er sagt, Prophetie in den gewöhnlichen neutestamentlichen Gemeinden war der Schrift an Autorität nicht gleichgestellt, sondern war einfach ein sehr menschlicher, manchmal teilweise falscher Bericht über etwas, das der Heilige Geist jemanden in den Sinn brachte. Und er sagt, Prophezeiungen in der Gemeinde heute sollten lediglich als Menschenworte angesehen werden, nicht als Gotteswort und nicht von gleicher Autorität wie Gottes Wort. Also Wayne Grudem und die anderen Männer, die ich aufgezählt habe, die sagen, Gott lässt spontan bei Menschen Gedanken aufkommen und der Mensch muss dann deuten, was er davon weitergeben will. Und das ist meistens fehlerhaft. Das geschieht meistens nicht in reiner Form, sondern das ist immer ein Mischmasch. Sie sagen, 75% davon ist vielleicht Gottes Wort und 75% ist davon Gottes Wort und 25% dann Menschenwort. Und es kann dann eine ganze Reihe von Graden von Inspiration geben. Also von sehr hoch bis sehr niedrig. Eine Person kann die Stimme des Herrn hören und es dann auch veranlasst zu sprechen, aber es gibt keine Garantie dafür, dass diese Worte dann frei von Verunreinigung sind. Es wird also eine Mischung von Fleisch und Geist sein. Und Wayne Grudem sagt, niemand in der Gemeinde darf darum, wenn er eine Prophetie weitergibt, sagen, so spricht der Herr. Sondern vielmehr soll man sagen, ich habe den Eindruck, dass der Herr mir vielleicht etwas aufs Herz gelegt hat, prüf das mal, ob das vielleicht etwas von Gott sein könnte. Damit haben Männer wie Wayne Grudem etwas Neues erfunden, das die Bibel nicht kennt, nämlich die Lehre der fehlerhaften Propheten, der fehlerhaften Prophetie. Fehlerhafte Prophetie ist ein Oxymoron, also ein Widerspruch in sich selbst. Also wenn Gott redet, dann redet er vollkommen. Gott redet, was aber nicht Gottes Reden ist, Prophetie, was aber nicht Prophetie ist. Wayne Grudem sagt darum, ich würde gemeindliche Prophetie in dieselbe Kategorie einordnen wie der Rat von einem reifen Christen. Vielleicht erinnert mich jemand daran, ich schicke euch dann gerne mal eine Debatte zwischen Wayne Grudem mit einem reformierten Bruder Ian Hamilton. Da werdet ihr sehen, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Ihr könnt das auch nachlesen in seinem Buch, er hat ein extra Buch darüber geschrieben oder auch in seiner systematischen Theologie, die auch sehr weit verbreitet ist und auch jetzt ins Deutsche übersetzt wurde. Grudem muss Prophetie umdefinieren, um zu rechtfertigen, dass er sagen kann, er glaubt, Gott redet heute noch durch Prophetie in der Gemeinde, aber es ist nicht Gottes Wort. Das widerspricht allem, was die Heilige Schrift zur Prophetie sagt. Das Wort Prophetie in der Heiligen Schrift, Prophetes im Griechischen, das meint schon per Definition, wörtlich übersetzt, jemand, der für jemand anderen spricht. Also ein gesandter Sprecher, ein Sprachrohr, ein Bote, der nicht seine eigenen Worte spricht, sondern die Worte eines anderen überbringt. Das ist Prophetie per Definition. Du redest nicht deine Worte, sondern Gott legt sein Reden, sein Wort in deinem Mund. Etwas, was unmittelbar direkt du von Gott empfangen hast und weitergibst. So sagt Petrus in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also was ist Prophetie? Wenn jemand Gottes Wort redet und sagen kann, so spricht der Herr. Es ist eine klare Definition. Es heißt in 5. Mose Kapitel 18, ab Vers 18, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder entstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Das ist die Definition von Prophetie. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen redet, wird von dem werde ich Rechenschaft fordern. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Also ein Prophet ist jemand, der Gottes Wort spricht, und wehe denen, die sagen, dass sie Gottes Worte reden und es nicht tun. Jeremia Kapitel 23, Vers 16, so spricht der Herr der Herrscharen, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch, die Visionen ihres Herzens reden sie, nichts aber aus dem Mund des Herrn. Vers 21, ich habe die Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen, ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Vers 31, siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigene Zunge nehmen und sprechen Ausspruch des Herrn. Also wehe uns, wenn wir behaupten, Gott hätte uns irgendeine Offenbarung gegeben und wir meinen, wir müssten die weitergeben, wenn es nicht aus Gottes Wort stammt. Wenn ein Prophet Gottes redet, dann ist es irrtumsloses, autoritatives Wort Gottes und kein Menschenwort. Und Rayne Goodham sagt, nein, Propheten der Gemeinde irren sich. Und darum dürfen diese Propheten in der Gemeinde auch nicht sagen, so spricht der Herr, sondern nur, ich habe einen Eindruck. Haben sich denn die Propheten im Neuen Testament an diese Idee gehalten? Lass mich euch ein Beispiel geben. Agabus, ein Prophet in der Apostelgeschichte, der gibt einen persönlichen Eindruck weiter an den Apostel Paulus. Und ja, es ist nicht einfach ein Eindruck, es ist ein Wort Gottes. Und da heißt es in Apostelgeschichte 21, Vers 10, als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist. Er sagt nicht, ich habe vielleicht einen Eindruck, den vielleicht Gott mir gegeben hat. Du könntest vielleicht mal prüfen, ob Gott vielleicht was zu dir sagen möchte. Er sagt, dies sagt der Heilige Geist. Den Mann, der diesem Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Paulus wird etwas geschehen. Eindeutig prophezeite Agabus, was passieren wird. Und Achtung, und jetzt wird's hässlich. Wayne Grudem sagt doch jetzt tatsächlich, Agabus hat falsch gehandelt. Er hätte nicht so sagen sollen, der Heilige Geist spricht. Und die Prophezeiung, die er gegeben hat, war teilweise falsch, sagt er. Er muss ja irgendwie belegen, dass die Propheten des Neuen Testaments irren. Und das Beispiel, das er nimmt, ist dieses. Er sagt, der Prophet Agabus hat einiges gesprochen, was wirklich von Gott war. Aber seine Deutung und das, was er noch hinzugefügt hat, das war menschlich. Es war ein Irrtum. Es war ein Fehler. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, das im Detail aufzuzeigen, aber Agabus hat sich nicht geirrt, als er prophezeite. Dass Paulus von den Juden gefesselt und den Römern übergeben werden würde, nachzulesen, Apostelgeschichte 21, die Verse 10 bis 11. Und außerdem berief sich Paulus dann später nach seiner Verhaftung auf die Worte des Agabus und sagte, dass er von den Juden an die Römer ausgeliefert wurde, Apostelgeschichte 28, Vers 17. Also Paulus war klar, dass Agabus keinen Fehler gemacht hat. Und Agabus betont auch, dass seine Worte durch den Heiligen Geist gesprochen worden sind, Apostelgeschichte 11, Vers 28 und 21, Vers 11. Also, wir haben hier kein Beispiel dafür, dass irgendeine neutestamentliche Prophezeiung sich mit Irrtum mischt. Ich halte es vielmehr für einen großen Irrtum und ich halte es für bedauerlich, dass Männer wie Rayne Goodham und andere so urteilen über Gottes Wort. Und ich warne sogar vor dieser Lehre der fehlerhaften Gemeindeprophetie. Und nun mögen manche sagen, aber komm, so schlimm ist das doch jetzt eigentlich nicht, es ist kein großes Problem, weil da läuft ja jetzt niemand rum und sagt, so spricht der Herr, also dieser Missbrauch, der wird nicht so durchgeführt wie in der charismatischen Bewegung. Die sagen doch nur, vielleicht möchte der Herr dir dieses oder jenes sagen. Ich halte es mit J.C. Ryle, der sagte, Zitat, wir wollen uns vor den kleinen Anfängen falscher Lehre hüten. Jede Irrlehre begann irgendwann mit einer geringen Abweichung von der Wahrheit. Es bedarf nur eines kleinen Samens des Irrtums, um einen großen Baum hervorzubringen. Es ist die Hinzufügung oder das Weglassen eines kleinen Bestandteils, das die verschriebene Medizin unwirksam macht oder sie in Gift verwandelt. Lasst es niemals zu, dass eine falsche Lehre uns zerstört, indem wir glauben, sie sei zu gering und könne keinen Schaden anrichten. Zitat Ende. Und tatsächlich ist es so, dass wirklich falsche Propheten, also wirklich große Irrlehrer, sich auch rechtfertigen mit dieser Lehre. Also ein Irrlehrer wurde zum Beispiel mal konfrontiert und wurde gesagt, es gibt auch hunderte Beispiele, wo deine Prophezeiungen nicht eingetroffen sind. Ja oder nein, es wurde gesagt, es gibt auch so viele Beispiele, wo Prophezeiungen bei dir nicht eingetreten sind. Und er sagt, ja, hunderte. Aber das ist kein Problem. Denn Gemeindeprophetie ist fehlerhaft. Sie sind Propheten, die falsch liegen. Aber das macht sie doch noch nicht zu falschen Propheten. Seht ihr? Man wendet an ihnen nicht den Standard des Alten Testaments an. Sie müssen alle gesteinigt werden. Sie sind falsche Propheten. Sie haben sich erdreistet, in dem Namen des Herrn zu reden. Aber der Herr hat nicht gesprochen. Lasst mich jetzt noch etwas klarstellen. Rayne Grudem und andere verwechseln Intuition oder von Gott geführte Gedanken und Umstände mit Prophetie. Ihr Lieben, wir haben alle Intuition. Wir alle haben das mal erlebt, dass spontan uns ein nützlicher Gedanke kam oder dass Gott uns, weil wir doch beten dafür, Herr, lenke unseren Sinn, unser Denken, unser Reden, unser Handeln, hilf uns. Wir alle haben doch schon erlebt, wie Gott uns richtig gute Worte gibt im rechten Moment, zur rechten Zeit und uns dann vielleicht jemand sagt, dich hat der Himmel geschickt. Wir alle erleben das, dass Gott wunderbare, auf wunderbare Weise wirkt und uns hilft beim Reden und so weiter. Aber nenne das nicht Prophetie. Es ist die gute Vorsehung Gottes. Er kann wunderbare Situationen schenken und er kann uns helfen, wunderbare, passende Gedanken zu haben. Aber das ist nicht Prophetie. Das ist nicht Offenbarung. Das ist Gottes Führung, seine Freundlichkeit, seine Vorsehung. Die Apostel aber und die Propheten hatten diese Funktion. Epheser Kapitel 2, Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein war. Also es waren die Apostel, die diese Dinge offenbarten und zusätzlich gab Gott noch die Propheten, die ebenso sprachen. Epheser Kapitel 3, Vers 5. In anderen Geschlechtern wurde es den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist Gottes offenbart worden ist. Also die Apostel und Propheten wurden durch Offenbarungen, die der Geist Gottes ihnen gab, zur Grundlage für die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde ist gegründet auf Lehre der Apostel und Propheten. Das Fundament muss nicht neu gegossen werden. Es ist ein für alle Mal gelegt. Dem gilt es nichts hinzuzufügen, nichts abzutun, sondern einfach darauf zu bauen. So, jetzt kommen einige Anfragen und ich kann mir vorstellen, dass bei euch auch einige Fragen offen geblieben sind. Und ich will nur ganz kurz mit ein paar Argumenten umgehen und darauf reagieren, was Leute jetzt dazu sagen. Erstens können Leute sagen, aber was ist denn mit dem Korintherbrief? Wir haben doch hier die Beispiele von Prophezeiungen und Prophetie in der Gemeinde. Ja, richtig. Noch einmal, in dem Anfang der Gemeinde war das so, als die Offenbarungen Gottes noch nicht vollständig abgeschlossen war. Hier erhielt man auch noch Briefe von Aposteln. Die erhalten wir heute nicht mehr. Diese Zeit ist vorbei. Als dann die Gemeinden alles hatten, den abgeschlossenen Kanon, musste Gott nichts mehr hinzufügen durch irgendwelche Propheten und Aposteln. Die Zeit der Offenbarung ist abgeschlossen. Dann kommen Leute und sagen, aber in 1. Korinther 13, da heißt es doch, dass diese Weissagungen, diese Prophetien weiter bestehen werden, bis Jesus wiederkommt. Da heißt es doch in 1. Korinther 13, diese bekannten Worte ab Vers 8, die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen,
sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Also, wenn das Vollkommene kommt, also wenn Jesus erscheint und wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht, dann erst werden Weissagungen weggetan. Ergo, bis Jesus kommt, wird die Gabe der Weissagung und der Prophetie bestehen. Manche Cäsationisten würden jetzt darauf entgegnen, mit dem Vollkommenen ist hier die Bibel gemeint und wenn die Bibel gekommen ist, dann wird Weissagung nicht mehr nötig sein. Ich denke, dass es nicht ist, was Paulus hier sagen möchte. Das Vollkommene ist, wenn Jesus erscheint und wir ihn in aller Klarheit sehen werden und erkannt sein werden, wie er uns erkannt hat, von Angesicht zu Angesicht. Und ja, bis Jesus wiederkommt, wird es Weissagungen geben. Aber achte darauf, was hier steht. Hier steht nicht, wird es die Gabe der Weissagungen geben, sondern es wird Weissagung geben. Oder Weissagungen, man könnte auch mit Prophetien übersetzen. Das heißt, es gab viele Prophetien, viele Weissagungen und die wurden noch aufgeschrieben. Die wird es geben, bis der Herr Jesus erscheint. Das heißt, wenn Jesus kommt, ist alles erfüllt. All die Weissagungen, die wir jetzt haben in der Heiligen Schrift, die gegeben sind durch die Propheten und die Apostel, all das wird weggetan werden. Erfüllt sein, wenn der Herr Jesus Christus erscheint. Hier ist nicht von der Gabe des Weissagens die Rede, sondern von Weissagungen, also von dem Ergebnis der Weissagung. Es ist also weder ein Beleg für die Charismatiker, die sagen, es wird bis ans Ende gehen, noch ist es ein Beleg für die Cäsationisten, die sagen, wenn die Bibel kommt, ist das abgeschlossen. Dieser Text, der spricht einfach gar nicht darüber, wie lange das Prophezeien gehen wird. Es spricht darüber, wie lange wir Weissagungen haben werden. Denn noch schauen wir wie durch einen trüben Spiegel. Und das alles wird abgetan werden, wenn wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Andere sagen, aber doch nicht jede Offenbarung, die Gott gibt, muss doch in die Heilige Schrift aufgenommen werden. Also es muss doch eine andere Kategorie geben von Prophezeiungen, die nicht gleich Gottes autoritatives Wort sind. Nun, nur weil etwas nicht aufgenommen wurde in der Heiligen Schrift, heißt das nicht, dass das weniger Gottes Wort wäre. Diese ganzen Prophezeiungen, die zum Beispiel die Propheten wie Elia ausgesprochen haben, die finden wir nicht in Gottes Wort aufgeschrieben. Ja, ist das jetzt weniger Gottes Wort gewesen? Oder lass uns doch mal an Jesus Christus denken. Da heißt es in Johannes 21, Vers 25, es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Also selbst unser Herr Jesus Christus hat noch tausende Dinge gesprochen, die aber nicht aufgenommen wurden in der Heiligen Schrift. Willst du jetzt sagen, das war weniger Gottes Wort, was er dort gesprochen hat? Nein, Gott hat eine Auswahl getroffen für uns. Aber andere sagen, muss es nicht tatsächlich fehlerhafte Gemeindeprophetie geben, weil in 1. Korinther 14 lesen wir, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Also man muss doch urteilen über das, was gesagt wurde, eben weil es auch Fehler beinhalten kann. Ist es das, was Paulus uns hier sagen will? Stellen wir uns das so vor, dass der Clemens damals in der Gemeinde aufstand und dann gesagt hat, Gott hat mir offenbart, ja, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes, der mächtige Erlöser. Und darum wird kein einziger Mensch verloren gehen und keiner geht in die Hölle. Stell dir vor, so ein Clemens ist aufgestanden und hat das gesagt. Wollte Paulus jetzt sagen, dass die anderen Propheten urteilen sollten und sagen sollten, ja, das Erste, was er gesagt hat, war gut. Also Jesus ist der Erlöser, Jesus ist der Retter. Und das Zweite, das war dann menschlich, dass keiner in die Hölle gehen wird, das war falsch. Also, liebe Gemeinde, wisst, das war von Gott. Das war, dein Ernst? Glaubst du wirklich, dass das so war? Nein, du sollst lernen, das Gute von den Schlechten zu unterscheiden. Du sollst beurteilen, ist das Gottes Wort? Ist das ein Prophet? Oder ist ein falscher Prophet? Redet er die Lüge? In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 heißt es, den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Ja, warum kann man dazu neigen, Weissagungen zu verachten? Weil es viele Scharlatane gab. Und wir haben tatsächlich dann im 2. Thessalonicher Brief auch das Beispiel, dass einige auftraten und aufgetreten sind und sagten, der Tag des Herrn ist schon gekommen. Ja, ihr sollt euch das anhören und sollt es prüfen. Und das, was gut ist, das, was Gottes Wort ist, sollt ihr behalten, aber von aller Art des Bösen sollt ihr euch fernhalten. Es ist nicht so, dass du fehlerhafte Prophetie irgendwie sagen würdest, das ist ein wahrer Prophet, aber der hat halt mal was Fehlerhaftes gesagt. Prüft, ob es ein wahrer Prophet ist, ob er Worte Gottes spricht oder schaut, ob er böse ist, ob ihr ihn verwerfen müsst. Gottes Wort ist ein für allemal endgültig überliefert. Er hat alles mitgeteilt. Und weißt du, wenn du das nicht glaubst, dann hast du im Grunde nur 4 Wege, die du gehen kannst. Und lass mich die noch zum Abschluss nennen. Und die kannst du beobachten im Leben der Menschen. Erstens, also wenn du nicht glaubst, dass die Heilige Schrift abgeschlossen und dass Gott jetzt heute noch zu dir spricht und du nicht nur Logos, Gottes Wort, der Schrift brauchst, sondern noch Rhema, dass Gott jetzt zu dir persönlich hineinspricht, welches Auto du kaufen sollst. Wenn du das nicht glaubst, dass Gottes Wort abgeschlossen ist, sondern du glaubst, dass Gott noch so in dein Leben hineinreden muss, dann ist der erste Weg, den du gehen kannst, dass du depressiv wirst. Was meine ich damit? Eben weil du ehrlich bist und nichts irgendwie erfinden willst und nicht irgendwie sagst, du hast eine Stimme gehört, wo du sie nicht gehört hast. Wenn du ehrlich bist, aber doch glaubst, dass Gott heute noch mit Visionen und Träumen und hörbaren Stimmen und Engeln und alles Mögliche zu dir spricht, aber du ehrlich bist und diese Dinge nicht erlebst, weil sie aufgehört haben, dann wirst du depressiv. Dann denkst du, ich bin ungeistlich. Dann denkst du, ich habe vielleicht den Heiligen. Gott liebt mich nicht. Gott redet nicht so in mein Leben hinein. Ich bin nicht so geistlich wie die anderen. Und du liest ein Buch nach dem anderen. Und du liest Joyce Meyer und andere falsche Lehrer. Scharlatane, Irrlehrer. Und du denkst, ich bin nicht so wie sie. Und du wirst depressiv. Und du glaubst, Gott liebt dich nicht. Und Gott spricht nicht zu dir. Der andere Weg, den du gehen kannst, ist, dass du dich hineinsteigerst und plötzlich anfängst, diese Dinge selbst zu produzieren. Also du fängst dann an, Dinge Prophetie zu nennen, die keine Prophetien sind, einfach um dich zu beruhigen. Also du fängst an, den biblischen Standard, also so wie Wayne Grudem und andere das machen, zu relativieren und Dinge Prophetie zu nennen, die nicht Prophetie sind, nur damit du für dich dein Gewissen beruhigen kannst und sagen kannst, ja, ja, Gott macht das in meinem Leben. Aber du betrügst dich in dem Moment selbst. Also du steigerst dich in etwas hinein und du produzierst das fleischlich selbst. Und dann fangen Leute an, selbst sich einzubilden. Sie reden jetzt in anderen Sprachen. Sie haben einen Traum gehabt und Gott hat jetzt zu ihnen geredet und so weiter und so fort. Ein dritter Weg, den du gehen kannst, ist, dass du tatsächlich anfängst, ein Betrüger zu werden. Du fängst an, diese Dinge zu erfinden. Du behauptest einfach, Gott hätte dir diese Dinge gesagt. Du wirst ein Betrüger und du verführst andere Menschen. Ja, und dann gibt es noch viertens den allerschlimmsten Weg. Du erhältst diese Sachen tatsächlich. Du sagst nicht, du behauptest nicht einfach, ein Engel ist dir begegnet. Ist tatsächlich so gewesen. Ein Dämon. Du behauptest nicht einfach, du hättest eine Vision gehabt. Du hast sie tatsächlich gehabt. Ich glaube nicht, dass Joseph Smith und der Gründer der Mormonen und Mohammed und so weiter sich das alles ausgedacht haben. Die schlimmste Stufe der Verführung, wenn Gott dich dahin gibt, den Geistern des Irrtums. Und du so verführt wirst, wie wir es sehen, in so vielen Bewegungen auf der ganzen Welt, dass du darauf reinfällst. Alle diese 4 Richtungen sind falsch. Alle diese 4 Richtungen sind schädlich. Aber nicht alle Charismatiker, alle Schwärmer sind gleich. Du musst gucken, in welche Kategorie sie hier einzuteilen sind. Aber du solltest keinen dieser 4 Wege gehen, sondern du solltest den einen richtigen biblischen Weg gehen. Du solltest von Herzen glauben, dass die Bibel vollständig ist. Dass sie abgeschlossen ist und dass Gott genug gesprochen hat. Es ist genug. Du solltest nicht sagen wie Sarah Young, ich wusste, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, aber ich sehnte mich nach mehr. Nein, du solltest sprechen, Herr, dein Wort ist genug. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist kostbarer als Gold, als viel feines Gold und süßer als Honig. Dein Wort, ich freue mich darüber, wie jemand, der große Beute gemacht hat. Dein Wort ist genug. Deine Schrift ist alles, was ich brauche. Liebe Kinder, Was ist die Antwort auf die Frage in unserem Katechismus? Wie lernst du, wie du Gott verherrlichen sollst? Wo lernst du, wie du Gott verherrlichen sollst? Was ist die Antwort? Weiß keiner? Das ist, was es bedeutet, Gott zu verherrlichen. Wo lernst du, wie du Gott verherrlichen sollst? Weiß keiner. Ihr Lieben, ihr müsst das lernen. Keiner, ihr wisst es schon, oder? Nur in der Bibel. Ihr Lieben, das ist die Antwort. Wie, wo lernst du, wie du Gott verherrlichen sollst? Nur in der Bibel. Es heißt in 2. Timotheus Kapitel 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Hör mal, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Kennst du irgendein gutes Werk, das dir fehlen würde? Wo du irgendwie noch zusätzliche Informationen bräuchtest außerhalb der Heiligen Schrift? Die Bibel sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Du wirst ausgerüstet für jedes gute Werk. Was auch immer du dir ausdenken kannst, wo du ein gutes Werk tun musst, wo du Weisheit von Gott brauchst, die Heilige Schrift rüstet dich aus. Es fehlt uns an nichts und so preisen wir unseren Gott, dass er uns alles offenbart hat, was wir benötigen, dass wir eine sichere Führung haben und dass wir zur Ruhe kommen können, denn wir haben alles, was wir brauchen. Herr, dein Wort ist unvergleichlich. Menschenworte taugen nichts. Seine Kraft wirkt immer reichlich. Wie Gott redet, so geschieht's. Bricht der Himmel, dieses stehet. Tobt die Hölle, dieses bleibt. Wenn der einst dies rund vergeht, fällt kein Jota, das er schreibt. Amen.